Ja, wie Jürgen schon gesagt hat, starten wir heute in eine neue Predigtreihe und mit ihr in die Advents- und Weihnachtszeit. Von Gott überrascht schließt sich eigentlich sehr nahtlos an unsere letzte Reihe an, wo es ja um Geschichten des Glaubens ging. Weil ich glaube, wenn wir sensibel sind und offen sind für das Wirken Gottes in unserem eigenen Leben, dann haben wir, glaube ich, schon oft feststellen müssen, dass wir von Gott überrascht wurden. Auch in unserer eigenen Glaubensgeschichte, dass wir vielleicht in einer bestimmten Situation schon eine ganz bestimmte Vorstellung von Gottes Handeln so vor Augen hatten und entsprechend auch gebetet haben, aber Gott ganz anders reagiert hat, die Situation vielleicht anders gelöst, geklärt hat, aber auf eine ganz andere Weise, als wir das je für möglich gehalten hätten. Und die Bibel ist ja voll von Geschichten. Das andere, was es ein bisschen schwierig macht mit dieser Predigtreihe, ich glaube, wir stehen manchmal in der Gefahr, gerade wenn es um so Zeiten wie Advent, Weihnachten, Ostern, was kann uns da noch groß überraschen? Also gerade bei Advent und Weihnachten alle Jahre wieder, da kennt man doch schon den Ablauf. Da weiß man doch schon, was kommt. Und natürlich geht es um Weihnachten, um Gott, der Mensch geworden ist. Da sagt man euch ja nichts Neues. Und trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, die Reihe von Gott überrascht zu nennen, in der Hoffnung, dass wir selber in der Vorbereitung der Predigten, aber auch ihr im Hören derselben, doch noch etwas Überraschendes bekommt, etwas Überraschendes empfindet, dass ihr offen seid, euch auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit euch ganz neu auf Gott einzulassen, euch von ihm überraschen, herausfordern und vor allen Dingen beschenken zu lassen. Das ist zumindest unser Wunsch und Gebet mit dieser neuen Predigtreihe. Ich habe euch heute einen Text aus dem Propheten Jesaja mitgebracht. Bitte die nächste Folie. Wahrscheinlich habe ich die vergessen einzufügen, den Text, aber ich verrate euch den Text auch so. Jesaja 8, 23 bis 9, 6. Jesaja 8, 23 bis 9, 6. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, das Bedrängnis hat. In der ersten Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am Meer, das Jenseitige des Jordan, den Kreis der Nationen. Das Volk, das im Finsteren wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihnen geleuchtet. Du hast die Nation vermehrt, hast ihr groß gemacht, die Freude. Sie freuen sich vor dir gleich der Freude in der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel und jedes Gewand in Blut gewälzt, die werden zum Brand, ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Von Gott überrascht, Gott kommt als Kind. Wie gesagt, uns fällt es wahrscheinlich schwer, das als überraschendes Moment zu empfinden. Aber versuchen wir uns auch mal wieder neu in die Situation der damaligen Zeit hineinzuversetzen. Für die, die ja ganz andere gedankliche Voraussetzungen hatten, in einer ganz anderen Zeit lebten und für die das sicherlich alles andere als erwartet war. Zunächst einmal galten diese Worte dem Volk Israel, noch genauer dem Südreich Juda unter König Ahas. Dieser König war ein gottloser König, wie viele Könige, gerade im Nordreich, aber eben auch im Südreich, wo es auch den einen oder anderen gab, der eben Gott nicht nachgefolgt ist. Und das uns in unserem Text bezog sich auf sie, auf die Judäer, auf das Südreich, die Nachkommen Abrahams. Doch auch wir als neutestamentliches Bundesvolk Gottes, als Jesu Gemeinde, sind Abrahams Nachfahren. Und somit gilt dieses Wort, was wir gerade gehört haben, auch uns und wird uns im Neuen Testament auch genauso zugesagt als Heilsbotschaft für die gesamte Welt. Aber der Reihe nach. Eine weitere Folie und damit starten wir ein in unsere Unterpunkte. Da lesen wir zunächst einmal von überraschenden Verheißungen und deren Auswirkungen. Juda erlebte eine wahrlich schwere Zeit. Sie hatten unter anderem Krieg mit dem Brudervolk, mit dem Nordreich und auch den Aramäern, den Syrern. Es erlebte eine Zeit der Dunkelheit, die oftmals mit äußerlichen Katastrophen einhergeht. Menschen waren auch in einer geistlichen Finsternis, weil sie eben sich von Gott losgesagt hatten. Wenn also der König schon ein gottloses Leben führt, dann wird das eben auch in seiner Regierungsherrschaft deutlich und auch die Menschen werden nicht mehr zur Gottesfurcht angehalten. Also eine geistliche Entfremdung aufgrund der Entfremdung von Gott, seinem Licht und eben besonders durch König Ahas zur damaligen Zeit. Aber dieses Prinzip, was wir hier sehen, das gilt ja, das ist ja zeitlos, das gilt durch alle Zeiten hinweg bis in unser 21. Jahrhundert. Da, wo wir uns vom lebendigen Gott entfernen, begeben wir uns in geistliche Dunkelheit, wo Menschen nicht mehr sein Licht in ihrer Gegenwart haben wollen. Was bleibt da noch? Da wird es dunkel. Aber nun, inmitten dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen, macht Jesaja auf zwei Dinge aufmerksam. Zunächst einmal spricht er von der Vertreibung der geistlichen Dunkelheit in 8,23 und 9, Vers 1. Und er beschreibt hier, wie Gott sein Licht der Gnade aufgehen lässt. Es wird hell werden, sagt Jesaja. Aber zugleich wird schon sichtbar, dass Jesaja von einer fernen Zukunft spricht. Aber so, als wäre es in diesem Moment geschehen. Tatsache. Und wenn wir dann Jahrhunderte später schauen, ungefähr 7 Jahrhunderte später, wird einmal ein Mann auftreten, der sagen wird: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus kam in diese Welt. Und wie wir schon heute Morgen auch durch die Lieder und auch durch die Textlesung gehört haben, hat er das Licht in diese Welt gebracht. Das Licht angezündet in den Herzen Einzelner. Und genau dort wird es eben hell, wo Menschen Gott vertrauen oder vielleicht ihm ganz neu vertrauen, ihn und sein Wort ernst nehmen, ihre Hoffnung allein auf ihn setzen, auf den, der im Alten Testament, auch im Jesaja, als der Immanuel angekündigt wurde, Gott mit uns oder Gott unter uns. Und später, als Jesus aufgetreten ist und seinen Dienst angefangen hat, Da hat besonders Galiläa, und das ist hier in unserem Text gemeint, in 8,23 Ende, den Weg am Meer, das Jenseitige des Jordans, der Kreis der Nationen. Damit ist das die Landschaft Galiläa gemeint. Gerade dort hat Jesus angefangen zu wirken, hat Wunder getan und eben seine Botschaft des Evangeliums weitergegeben. Aber auch hier merken wir, dass die endgültige Erfüllung dieser Aussage, dieser Verheißung von Jesaja noch aussteht. Aber sie hat eine Teilerfüllung bereits erfahren. Also erstens, Vertreibung der geistlichen Dunkelheit. Aber noch etwas macht Jesaja deutlich, nämlich er berichtet oder schreibt von unbeschreiblichem Jubel und Freude über Befreiung. Die Verse 2-4. Noch herrschte beim Volk Juda Angst und Schrecken, eben im Blick auf Krieg und Unterdrückung durch die Feinde. Und waren zunächst Israel und die Aramäer ihre Feinde, so kam nun ein noch viel mächtigerer Gegner auf, bei dem Ahas zunächst sogar erst einmal Hilfe suchte, nämlich die assyrische Großmacht. Über den Norden Israels, von dem wir ja gerade gehört haben, wo es dann hell werden soll irgendwann einmal, über diesen Norden Israels fielen sie ein, die assyrischen Truppen, und überrannten alles. Und der biblische Text macht deutlich, auch nachzulesen, unter anderem bei Jesaja, dass sie bis vor die Tore Jerusalems kamen. Nämlich unter dem Sohn Ahas unter Hiskia. Aber Gott bewahrte Juda. Und der Jubel und die Freude über das Ende der Unterdrückung durch die Feinde erlebte zum Teil die damalige Generation, aber eben nicht für lange. Diese Freude währte nur kurz. Aber dann schreibt Jesaja etwas später in Kapitel 61 folgende Worte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Jahr des Wohlgefallens des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. Und diese Worte aus der Schriftrolle Jesajas wird wieder dieser Jesus 7 Jahrhunderte später in der Synagoge von Nazareth lesen und damit deutlich machen, indem er sagt, diese Worte sind vor euren Augen erfüllt. Er ist der Freiheit bringt. Er ist der einem wieder Grund und Hoffnung zur Freude und zum Jubel macht. Und ich glaube, deshalb ist ja Advent und Weihnachten oder gerade das Weihnachtsfest eben auch ein Fest der Freude, wenn wir eben im biblischen Sinne Weihnachten feiern und erfahren, jawohl, Gott wurde Mensch. Er kam als Kind. Nicht einfach nur, um uns einen netten Besuch abzustatten, sondern um uns zu befreien von unserer Schuld, von dem größten Feind, der Sünde und eben dem Tod. Und das gilt es in besonderer Weise festzuhalten und wahrzunehmen. Aber auch hier wiederum muss gesagt werden, die endgültige Erfüllung, komplette Befreiung, vollkommenes Heil, auch das steht immer noch aus und werden wir erleben, wenn dieser Jesus wiederkommen wird, so wie er versprochen hat. Also diese Auferstehungsfreude steht für uns gleichbedeutend als Freudenbotschaft, dass der Tod bezwungen ist. Jesus ist ja nicht nur als kleines Kind gekommen, sondern als erwachsener Mann am Kreuz für unsere Schuld gestorben und 3 Tage später auferstanden. Und wir verkündigen den Auferstandenen Christus. Weihnachten aber, wie gesagt, kommt vor Ostern und macht Ostern erst möglich. Gott wird Mensch, um uns zu befreien und auch dein Leben zu verändern. Gott will auch dich immer noch überraschen, denn seine Verheißungen gelten auch dir, wenn du dich Jesus anvertraust. Eine nächste Folie bitte. Dann lesen wir über die überraschende Umsetzung des Rettungsplanes Gottes. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es kommt auch ein Stück weit auf die Textvariante an, die man hat, welche Bibelübersetzung man hat. Jesaja spricht hier von drei Begründungen. Dreimal finden wir das Wort denn in unserem Text, in den Versen 3-5. Und man hat den Eindruck, es steigert sich. Ja, schauen wir noch mal kurz rein. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen, wie am Tag Midians. Also hier wird von einem göttlichen Eingreifen berichtet. Dann Vers 4. Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel, jedes Gewand in Blut gewälzt, die werden zum Brand ein Fraß des Feuers. Auch hier ein Eingreifen Gottes in der Not. Und dann, als würde das gar nicht in diese Reihenfolge passen, aber ich finde, es ist eine Steigerung, heißt es in Vers 5a, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Wie passt das zusammen? Also wenn man von der Kriegssituation der Judäa ausgeht und so große Not ist, Krieg bringt immer Leid und Not mit, Hungersnot und andere Dinge, Seuchen und was auch immer. Und dann wird zwar von Gottes Eingreifen gesprochen, den Stecken, den er zerschlagen wird und so weiter. Und dann als dritte Begründung, warum wir Grund haben, uns zu freuen, warum es hell werden wird, weil ein Kind zur Welt gekommen ist. Ein schwaches, hilfloses, schutzbedürftiges Kind. König Ahas erhielt bereits in Kapitel 7, Vers 14 von Gott ein besonderes Zeichen. Eine besondere Verheißung. Jesaja spricht dort von einem Fakt, einer Tatsache, auch, dass ein König uns geboren ist, ein Herrscher, der allein retten kann. Und er spricht dort von einem Kind, das von einer Jungfrau zur Welt kommen wird. Im damaligen Kontext sind auch Kinder zur Welt gekommen, aber nicht von einer Jungfrau. Aber dieser Text erfüllt sich dann in unserer sogenannten Adventsgeschichte, da, wo eben der Engel zu Maria kommt und ihr verkündet, dass sie schwanger ist vom Heiligen Geist und dass sie den Sohn Gottes, den Messias, zur Welt bringen wird. Ahas hat das damals gar nicht richtig verstanden, hat auch Gott oder seine Verheißung nicht in dem Sinne für ernst gehalten. Aber wie gesagt, Jahrhunderte später ist genau das geschehen. Auch da schon von einem Kind gesprochen, was Jesaja hier in Kapitel 9 noch einmal aufgreift. Und das Überraschende hier an dieser Stelle, zumindest für die damalige Nation, ist, dass Gott seine Verheißung eben nicht durch militärische Stärke seines Volkes umsetzt und auch nicht durchgehend durch sein übermächtiges Eingreifen, wobei, als die Assyrer vor Jerusalem standen, hat genau das stattgefunden. Gott hat eingegriffen, dass die Assyrer geschlagen worden und der letzte Rest sich beschämt heimschleichen musste. Da haben nicht die judäischen Truppen gekämpft, sondern Gott hat für sein Volk gekämpft. Aber nun sagt er, er wird auf eine andere Art und Weise für uns kämpfen. Und das ist eben das Überraschende, das, was wir im Grunde genommen mit unserem Verstand nicht so richtig begreifen können. Gott wird Mensch. Er kommt als ein schutzbedürftiges, kleines, schwaches Kind. Und dass er auch tatsächlich nach seiner Geburt vor den Mordplänen des Herodes von seinen Eltern in Sicherheit gebracht werden muss. Gott kommt als Kind. Und ich hoffe, dass wir es doch auch wieder neu lernen in diesem Advent und zu Weihnachten, neu über diese Tatsache staunen zu können. Dass es nicht so geht wie alle Jahre wieder, ja klar, kennen wir schon, sondern dass wir uns neu hineinversetzen in die Situation damals der Menschen, an die diese Verheißung als erstes gerichtet ist, und wie Gott über die Jahrhunderte hinweg das erfüllt in einer so atemberaubenden Weise, dass es etwas mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Dieses Kind stellt dein Leben völlig auf den Kopf, wenn du bereit bist, dich auf dieses Kind, auf Jesus einzulassen. Und dieses Kind ist ein besonderes Kind, na klar. Die letzte Folie bitte. Also hier vorne ist wieder irgendwas nicht in Ordnung mit dem, aber da könnt ihr es sehen, das ist gut. Hier sehe ich nichts mehr, zumindest nicht diese Folie. Eine überraschende Beschreibung und Auftrag des Kindes. Gott belässt es nicht über Jesaja mit der Information, ein Sohn ist euch gegeben. Prima, freut euch. Sondern er macht deutlich in der Art und Weise der Beschreibung und des Auftrages, dass es eben schon ein besonderes Kind ist. Es ist Gottes Sohn, es ist Gott selbst, es ist Jesus. Und er ist Gottes Geschenk an uns. Wir müssen nicht immer bis Weihnachten warten, um festzustellen, dass Gott uns beschenkt, sondern jeden Tag neu dürfen wir über diese Größe Gottes, über seinen Reichtum, den er mit uns teilt, den er an uns austeilt in seiner Gnade, dass wir uns darüber freuen können und dass dieses Geschenk es hell werden lässt in unserem Leben. Nun nennt Jesaja 4 Namen dieses besonderen Kindes. Namen, die Auskunft geben über sein Wesen und seinen Charakter. Und lasst uns noch die Zeit nehmen, diese kurz zu betrachten. Einmal wunderbarer Rat oder wunderbarer Ratgeber, je nach Übersetzung. Israel hatte oft genug auf falsche Ratgeber gesetzt. Falsche Propheten, die es auch damals schon zuhauf gab, sogar Totenbeschwörer, eigene Wünsche, die man so als Ratgeber gibt. Kennt ihr das auch? In speziellen Situationen. Man weiß genau, also zu dem brauche ich nicht gehen, weil das, was er mir sagen wird, das gefällt mir nicht. Das mag zwar die richtige Antwort sein oder die richtige Hilfe, aber nee. Und dann manchmal geht man sogar so weit, dass man sich selber Rat gibt, also selber so Gedanken hat, wie was einem gefallen würde in der jeweiligen Situation. Also wie verrückt wir Menschen sind, aber so ticken wir. Und so waren die Menschen damals nicht anders. Und bei Israel und auch dem Südreich, die mussten feststellen, das hat immer wieder zum Verhängnis geführt. Und ich glaube, wir sind ja nicht anders gestrickt als diese Menschen damals, auch wenn wir in einer anderen Zeit leben, auch zu einem anderen Volk gehören. Aber auch wir sind oft genug ratlos. Ohne Rat, ohne Klarheit für bestimmte Lebenssituationen. Und wir sehen uns nach Wegweisung. Wir suchen vielleicht hier und da auch Rat und Hilfe. Aber wie gesagt, auch heute ist es wichtig, sich zu hinterfragen, wo suche ich Rat? Was stellen wir manchmal alles an, um Rat und Hilfe zu bekommen? Und auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo wir uns überhaupt raten lassen oder alles abblocken. Oder eben suchen wir so lange, bis wir jemanden gefunden haben, der genau das sagt, was wir hören möchten. Als Sohn Gottes besitzt Jesus übernatürliche Weisheit und Allwissenheit. Und wir haben das ja schon in den paulinischen Briefen auch schon betrachtet, die Fülle der Weisheit, die gerade in ihm wohnt und wir an dieser Fülle Anteil haben dürfen. Oder Jakobus schreibt, wem Weisheit mangelt, der wende sich an Gott, der gerne und im Überfluss gibt. Im Grunde genommen wissen wir schon, wo wir zu suchen haben, im Gebet und in Gottes Wort. Und natürlich ist es auch nicht falsch, sich mit Menschen auszutauschen, die eine klare und feste Christusbeziehung haben und leben, aus deren Erfahrungsschatz wir eben auch hilfreiche Wegweisungen bekommen können. Gottes Rat ist in Jesus vorhanden, gerade in seinem Wort, für deine Ehe, für deine Familie, in Erziehungsfragen, für unseren Umgang miteinander, für wichtige Entscheidungen, zum Beispiel die Wahl des Ehepartners, Berufswahl, aber auch ganz unterschiedliche Alltagsfragen. Wir sollten da, wo wir keinen Rat wissen, zu Jesus gehen und ihn um Rat fragen. Er wird uns nicht enttäuschen. Und dann heißt es, starker Gott. Israel bekam Stärke zu spüren. Stärke und Brutalität, nämlich ihrer Feinde. Was sie sich herbeisehnten, war ein erneutes Eingreifen ihres mächtigen Gottes. Das wird ihnen ja auch im Text verheißen und gerade unter Hiskia ist es ja auch tatsächlich eingetroffen. Doch wir sind nicht nur ratlos, sondern oft auch verzagt und hilflos, erleben unsere Begrenzungen. Wir träumen vielleicht, Superman oder Superwoman zu sein, aber der Alltag lässt uns doch oft genug unsanft auf den Boden der Realität landen. Wir sind nicht stark. Aber das Evangelium gibt die gute Nachricht, dass wir auch gar nicht stark sein müssen. Dass wir mit unserer eigenen Stärke auch gar nicht weit kommen. Und wir brauchen deshalb diese eigene Stärke auch gar nicht vortäuschen. Wir müssen nicht Superman spielen, sondern dürfen mit all unserer Begrenztheit, mit unserer Schwachheit, mit unseren Defiziten, mit unserem Versagen uns einem starken Gott anvertrauen, der sich ebenso in Jesus offenbart. Zu Paulus spricht dieser Jesus diese berühmten Worte: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Das ist das, was Jesus möchte, weil Gott damit groß gemacht wird, verherrlicht wird, wenn er in unsere Schwachheit hineinsprechen, hineinwirken kann und dass andere Menschen im Umfeld miterleben. Das sind Momente, wo Gott uns überrascht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir wissen hoffentlich alle, was die Kraft Jesu vermag. Sie vermag, aus unserer Sünde und Schuld uns zu retten, herauszureißen durch die Kraft seines vergossenen Blutes. Jesu Kraft vermag uns, in Anfechtung beizustehen. Er lässt nicht alle Schwierigkeiten schön an uns vorbeigleiten, nein, aber er ist mitten in den Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöten und Leid, ist er dabei. Er kennt sich sehr gut mit Leid, Not und Schmerzen aus. Und Jesu Kraft vermag auch, mich selbst Großes für Gott tun zu lassen. Da, wo er mir Aufträge gibt und mir sagt, geh mutig voran, vertrau mir. Und er lässt mich auch in seiner Kraft erstarken in Bezug auf Besonnenheit, auf Selbstbeherrschung. Vielleicht gerade auch in innergemeindlichen Konflikten, familiären Konflikten, wo man nicht immer gleich, wenn irgendwas angetriggert ist, man zurückschlagen muss mit Worten oder hoffentlich nicht, auch mit Fäusten oder mit was anderem, sondern auch da zu lernen, ich darf ganz anders reagieren. Ich habe Ressourcen, die Gott mir gibt. Und er möchte gerade auch in puncto Selbstbeherrschung diese Frucht des Geistes wachsen lassen, damit sie mir hilft in meinem Leben mit meinen Mitmenschen. Also dieses verheißene Kind wird vorgestellt als starker Gott und erweist sich als starker Gott, weil Jesus bereit war, unsere Schwachheiten auf sich zu nehmen. Auf dem Höhepunkt seiner eigenen Schwachheit am Kreuz zeigte sich seine wahre Macht, Größe und Stärke und wurde durch die Auferstehung sichtbar gemacht. Ein drittes, der ewige Vater. Wahrscheinlich von den vier Namen der etwas für unsere Ohren etwas schwierig zu hören, zu verstehen. Ein seltsamer Name für Jesus, der doch der Sohn ist. Nun, er sagt an einer Stelle in Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Er wird als ewig beschrieben, unter anderem im Propheten Micha 5, Vers 1. Jesus erweist sich als väterlich gegenüber uns als seinen Kindern. Und ein Vers, der das vielleicht besonders deutlich macht und der zumindest mir geholfen hat, diese Aussage dieses Textes etwas besser zu verstehen, finden wir im Psalm 103, Vers 13. Wenn wir den mal kurz aufschlagen, da heißt es, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. In meiner Bibel ist das Wort Herr in Großbuchstaben geschrieben und nach der Erklärung, die ich gelesen habe, steht an dieser Stelle eben Yahweh. So hat sich Gott ja Mose vorgestellt, ich werde sein, der ich sein werde, das ist der Eigenname Gottes. Und viele Ausleger sind sich einig, dass damit auch durchaus Jesus selber identifiziert werden kann. Also mir hat das ein Stück weit geholfen, wobei, wie gesagt, diese Begrifflichkeit immer noch ein bisschen herausfordernd ist, dieser ewige Vater, aber er ist ja von Anfang Gott gleich, er ist Gott, das haben wir gerade auch schon in der, beim Anbetungsteam gehört aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, schreibt Johannes in 1, Vers 14 weiter. Jesus. Vielleicht ist damit auch die väterliche Fürsorge und Regentschaft gemeint, weil gerade Israel durch ihren aktuellen König Ahas das eben nicht erfahren hat. Das, was ein König eigentlich sein sollte, auch eine Stück Vaterfigur für das Volk, es in einer guten Weise führen, ihm vorstehen, Vorbildfunktion darstellen. Also es geht an dieser Stelle nicht um Jesu Verhältnis zum Vater, sondern um sein Verhältnis zu seinem Volk. Und genau wie Israel sich nach solch einem Herrscher sehnte, nach jemand, der es in Treue und Wahrhaftigkeit regieren würde, ich glaube, so geht es uns auch. Dass genau das Dinge sind, die wir uns von einem wünschen, der uns vorangeht. Und Jesaja sagt solch einen Herrschaftswechsel voraus. Und der gilt auch uns, der gilt auch dir. Und dann ein letztes. Der Friedensfürst oder wörtlich Oberster des Friedens. Frieden und Freiheit sollte es endlich wieder geben. So seufzte ganz Juda. Freiheit von Unterdrückung und Willkür, politischer Frieden und natürlich auch Frieden im persönlichen Miteinander. Stabilität der Beziehungen. Und wie geht es uns? Wie sieht es mit dem Frieden bei dir aus? Jesus redet und wirkt Frieden. Auch das finden wir an unzähligen Stellen im Neuen Testament. Jesus wird unter anderem eben als Herr des Friedens genannt. Er ist der, der seinen Jüngern diesen Frieden zuspricht. Und in diesem Frieden sollen sie hinausgehen und die Botschaft des Friedens, des Evangeliums weitergeben. Wo wünschen wir uns diesen Frieden? Ich glaube, an erster Stelle ist es wichtig, dass wir klären, haben wir Frieden mit Gott? Denn dazu ist Jesus in diese Welt gekommen, um die Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen zu überwinden, damit wir Frieden haben können mit dem allmächtigen Gott. Paulus schreibt das in Römer 5,1 sehr treffend. Und dann der Frieden in unserem Herzen. Auch das finden wir bei den paulinischen Briefen, dass er das immer wieder den Empfängern seiner Briefe wünscht, dass der Friede Gottes in ihren Herzen regiert, den Schiedsrichter macht, ja, die Entscheidungen da, wo eben Dinge unklar sind, dass er für eine klare Orientierung sorgt, für Sicherheit. Und natürlich auch Frieden in unserem Alltagsleben, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass wir auch da Versöhnung praktizieren können, dass wir Vergebungsbereitschaft leben. Dass wir das umsetzen, was Jesus möchte, wenn Paulus schreibt, vergebt einander so, wie Christus euch vergeben hat. Jemand hat mal gesagt, Frieden beginnt bei dir und mir. Durch Jesus, den Friedefürsten, wird er wahr. Und dann am Ende unseres Textes weist Jesaja noch einmal auf die messianische Endzeit hin. Der Thron Davids, der zur Zeit von Ahas besetzt ist, einem gottlosen König, wird einen würdigen Herrscher bekommen, der alle Macht in Händen halten wird. Aber nicht um diese Macht zu missbrauchen für die eigenen Zwecke, sondern um seinen Frieden aufzurichten, weltweit. Gott wird dies tun, so heißt es am Ende unseres Textes, das ist 100% sicher. Und er ist schon längst dabei, dies umzusetzen. In Matthäus 28, 18, einem Teil des berühmten Missionsbefehls, macht Jesus das ja deutlich, wo er sich von seinen Jüngern verabschiedet und den Sendungsauftrag, den Missionsbefehl eben in diese beiden Verheißungen bettet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist jetzt schon existent, auch wenn wir das in unserer gegenwärtigen Situation in der Welt nicht so erleben, wo viel Kampf und Krieg und Streit ist. Aber Jesus sagt, keine Bange, ich habe alles unter Kontrolle. Mir gehört diese Gewalt. Und dann sagt er, und siehe, denkt dran, ich bin bei euch. Bis ans Ende der Zeit. Ich werde einmal wiederkommen, das sagt er nicht in dem Text, aber das wussten die Jünger eben auch, diese Verheißung. Und bis er wiederkommen wird, ist er dennoch gegenwärtig. Was für eine Verheißung. Gott kommt als Kind. Überrascht uns das noch? Es ist eine Geburt, die uns alle überraschen sollte, weil sie uns alle verändern wird. Da, wo wir uns diesem Kind anvertrauen. Ahas hat seine Chance zur Umkehr damals leider nicht genutzt. Und auch Juda wurde zwar nicht durch die Assyrer besiegt und in Gefangenschaft geführt, das haben dann später die Babylonier gemacht. Aber die Frage ist gar nicht, wie haben die Leute damals auf diese Botschaft reagiert. Die viel entscheidendere Frage ist, wie wirst du
heute auf diese Nachricht, auf diese Botschaft reagieren? Welchen Einfluss hat das auf dein Leben, auf deine Entscheidungen in den nächsten Wochen, in dieser Adventszeit, in deiner Vorbereitungszeit hin auf Weihnachten? Dass Gott als Kind gekommen ist. Wie wirst du reagieren auf dieses überraschende Angebot Gottes? Ich kann nur jedem Mut machen, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Und ich wende mich auch gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Jesus hat gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn das geschieht, dann wird es auch in deinem Leben hell werden. Jubel bricht aus über eine neue Lebensperspektive, die Gott schenkt, weil uns unsere Schuld in Jesus vergeben worden ist. Ich glaube, das ist maßgeblich die Botschaft, die auch in die Advents- und Weihnachtszeit gehört. Und damit wünsche ich euch allen hier und euch zu Hause einen gesegneten ersten Advent. Amen.